Herzlich willkommen zur Folge 26 von Ganz offen gesagt. Wie wird die Politik 2018 ausschauen? Michael Pammesberger sieht sich im Gespräch mit Julia Ortner die neue Bundesregierung an. Er zeichnet fast jeden Tag in der Tageszeitung Kurier und in seinem aktuellen Buch Great Again. Derzeit ist es leider ausverkauft, aber die zweite Auflage kommt bestimmt. Weil wir das oft gefragt werden, nein, wir schneiden eigentlich nicht. Das, was ihr hier hört, ist das Gespräch, so wie wir es geführt haben, vom Anfang bis zum Ende. Weil man vollständige Interviews jenseits von Veranstaltungen eben nur selten zu hören bekommt.
Mein Name ist Julia Ortner und ich habe heute einen Gast, mit dem ich über das wilde politische Jahr 2017 sprechen will und was er sich vom nächsten politischen Jahr erwartet. Wir werden über sein Selbstverständnis als Künstler und politischer Kommentator reden und darüber, was um Himmels Willen mit dem politischen Journalismus im Land während des letzten Wahlkampfs passiert ist. Ich freue mich sehr, dass der Michael Pammesberger heute zu Gast ist. Hallo Michael.
Hallo, danke für die Einladung.
Michael Pammesberger hat Jus studiert und war schon als Rechtsanwalt in der Kanzlei seines Vaters in Gmunden tätig, als Oberösterreicher. Das Zeichnen war allerdings immer seins, auch sein nicht nur Hobby, sondern wahrscheinlich auch mehr als das. Er hat dann seine Karriere nach dem Sieg eines Zeichenwettbewerbs gewonnen, wenn ich das richtig weiß, und ist dann Anfang der 90er Jahre als Karikaturist zu den oberösterreichischen Nachrichten gekommen. Seit 1997 zeichnet er täglich für den Kurier und wurde mit seinem Stil nicht nur zu einem der besten Karikaturisten des Landes, das ist rausgekriegt, sondern für mich vor allem auch zu einem sehr präzisen politischen Beobachter, der mit seinen pointierten Beiträgen oft mehr erzählt als viele langatmige Leitartikel. Kürzlich hat Michael sein neues Buch Great Again präsentiert, wieder mit einer Werksammlung. Am Anfang erzählen wir ja auch immer, warum wir mit unseren Gästen per Du sind oder per Sie. Bei uns beiden ist es so, dass wir uns im Prinzip schon seit Längerem kennen als Kollegen. In meiner Zeit bei News haben wir auch zusammengearbeitet. Du hast deine unverwechselbaren Zeichnungen für uns dort großformatig und in Farbe gemacht. Privat kennen wir uns auch ganz gut. Gut, ich bin mit deiner Frau, der ORF-Journalistin Gabi Waldner, befreundet und wir sind schon öfter zusammengesessen, um über die Welt, die Branche und überhaupt zu diskutieren.
Heute, so ist es.
Heute versuchen wir es vor Publikum, vor etwas mehr Publikum. Wir erleben ja im letzten Jahr und gerade jetzt wieder eine Phase der Politisierung im Land. Die neue ÖVP-FPÖ-Regierung heizt nicht nur das ideologische Denken, ideologische Debatten wieder an. Es gibt viel Emotionen. Es scheint für viele derzeit nur ein Dafür oder ein Dagegen zu geben, gegen diese Regierung. Das erinnert doch an die Stimmung auch im Jahr 2000, auch wenn wir heute ganz andere Rahmenbedingungen haben, als zu der Zeit, als Wolfgang Schüssel die FPÖ in die Regierung holte. Denkst du dir da, wenn du das siehst, schon, naja, jedenfalls viel spannender Stoff für mich als Chronisten?
Ja, natürlich. Die Zeiten, allerdings, dass es so ruhig ist und dass diese Spaltung oder diese Diskussion nicht da ist. Wann ist die eigentlich noch? Also mir kommt vor, zuerst ist das Niederbrechen, dann ist der Wahlkampf. Jetzt ist die Bildung der neuen Sache. Es gibt eigentlich immer was. Und eins meiner Bücher habe ich genannt, irgendwas ist immer.
Stimmt, ja.
Und so kommt es mir auch vor. Ja. Also ich glaube, dass es seit 2000 keine wirkliche Pause gegeben hat. Es gibt keine Sommerlöcher mehr, es geht durch.
Und auch unter, also sozusagen, du siehst jetzt da für dich keinen großen Unterschied in deiner Arbeit jetzt im Vergleich zu den letzten rot-schwarzen Jahren, die ja teilweise dann eher, wo man das Gefühl hatte, es gibt nicht so viele neue Themen.
Nein, das ist eigentlich bei mir nicht so der Fall. Es ist ja so, dass wenn es die Sachthemen nicht gibt, wenn sozusagen in der Regierung nichts weitergeht, dann gibt es ja die Stillstandsthemen. Also wir haben ja immer was zu kommentieren in die Richtung oder in die andere. Was schon auffällt, ist natürlich der Unterschied Angelobung jetzt und Angelobung damals Schüsselkabinett und so. Ein Riesenunterschied, eigentlich ein erstaunlich riesengroßer Unterschied.
Wie reagieren denn die Menschen, die Leute, die Leser, die Leserinnen jetzt, wenn du zum Beispiel etwas Freches über den Herrn Kurz oder den Herrn Strache verfasst? Es ist ja der Ton bei den Leserbriefen und bei den Leserreaktionen auch schärfer geworden. Wie ist das bei dir?
Absolut. Also die Reaktionen gab es immer. Es gibt die Zeiten der höheren Erregtheit. Das ist vor allem im Wahlkampf. Ich führe das aber schlicht und einfach auch darauf zurück, dass professionelle und halbprofessionelle aufgeregte Poster und Trolle in der Gegend herumschwirren. Und daher ist dort ein erhöhter Traffic festzustellen. Aber die Reaktionen, die hat es immer gegeben. Die Reaktionen aus der zweiten Reihe, sage ich jetzt, oder dritten Reihe der Politik, die erste Reihe meldet sich ja nicht, die kann auch professionell umgehen mit solchen Dingen wie Karikatur, die ja irgendwie wesenseigen kritisch ist und wo das eigentlich auch akzeptiert wird und anerkannt wird. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass es sowas gibt. Aber es stimmt schon, dass wenn die funktioniert nicht mehr, es ist sehr viel Aufgeregtheit und Aufregung. Ich versuche das nicht allzu nah an mich herankommen zu lassen. Ich schaue nicht so, was drunter steht unter meiner Zeichnung, was gepostet wird, was getwittert wird. Ab und zu schaue ich nach. Ich habe es im Buch auch an einem Beispiel dargestellt, das eigentlich von allen Seiten kommt. Ja? Also ein und derselbe Karikaturist, ich nämlich, werde als Linker, als Rechter, als Blauer, als Schwarzer, als Roter,
bist
als
alles,
Grüner.
Warst
ich
schon
bin alles,
alles
ja? Und das gefällt mir auch, weil das zeigt dann auch, dass man es eh richtig macht.
Halt. Also wenn man allen irgendwie wehtut, manchmal ist es ja eigentlich
es
eh
so.
Das, was wir wollen.
Nicht? Es ist so, ich muss die Themen aufgreifen, ich muss mich ein bisschen herausnehmen. Natürlich ist Karikatur ein Kommentar, natürlich ist Karikatur, Meinung und subjektiv. Ich brauche ja nicht dem öffentlich-rechtlichen Gedanken nachhängen, aber ich versuche doch journalistisch heranzugehen und sozusagen auch alles gleich vorkommen zu lassen und Missstände dort zu bewerten, wo sie sind, und die sind ja überall zu finden.
Diese Kritik, die immer wieder kommt, wie du sie auch beschreibst, ist ja das eine, aber ich merke schon, also eben auch wenn wir mit vielen Kollegen von uns sprechen, mit Kolleginnen, dass es diese Verschärfung des Tons bei Kritik schon sehr stark gibt in den letzten Jahren. Also als Frau erlebt man natürlich wahrscheinlich noch andere Ressentiments und Grauslichkeiten als Männer, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern es ist so. Gerade wenn man gewisse heikle Themen kommentiert oder etwas schärfer kommentiert, glaubst du, dass da bei den Leuten sich auch etwas verschoben hat im Umgang mit Journalisten und mit Meinung?
Das ist natürlich grauslich und furchtbar. Ich will mich aber jetzt nicht gerade als die Speerspitze der sozusagen zu positionieren, die hier zimperlich sind oder so. Ich bin Karikaturist, ich teile selber aus. Ja. Ich darf nicht zu empfindlich sein, wenn ich da was höre und wenn wer überkritisch ist oder so. Aber ja, der Ton hat sich verschärft, das stimmt. Ich glaube aber trotzdem irgendwie, dass nicht der Computer schuld ist, sondern es sind schon die Leute.
Sind die Leute, glaubst du, deiner Meinung nach auch humorloser geworden teilweise, was ja deine Arbeit auch mühsamer gestalten würde?
Ja. Humor ist eine schwierige Sache.
Ja, ist ohnehin ein schwieriges Thema.
Ich finde, wenn du ihn zusammenpaarst mit Hetze und so, dann kommt etwas Komisches heraus, das auch nicht lustig ist und nicht humorvoll ist. Ja. Das haben wir ja gesehen bei diesen zahlreichen Hass- und Hetz-Sites im Wahlkampf. Die wollten ja auch alle lustig sein, aber da war eigentlich nichts zum Lachen. Das war eigentlich nur deppert und sind dementsprechend auch alle gescheitert.
Es ist ja Humor, jetzt nehme ich an, jetzt auch für dich als jemand, der mit dem täglich auch arbeiten muss, als Mittel auch der Arbeit, und Selbstironie sind ja im Prinzip für jeden denkenden Menschen unverzichtbar, weil sonst kann man ja seelisch nicht gesund bleiben, glaube ich. Ist das für dich auch die Basis dessen, auf der du arbeitest?
Ich finde, dass das stimmt, also dass der Humor da ein Ventil ist, dass das notwendig ist. Selber denke ich bei der Arbeit nicht so drüber nach. Das ist ein bisschen, wäre falsch sozusagen. Ein Seiltänzer denkt auch nicht während dem Seiltanzen an Seiltanzen, sonst fällt er wahrscheinlich runter. Okay. Nein, ich denke über den Witz nach, den ich machen möchte, aber nicht wie, was sozusagen, was er bewirkt, ja, was ob er jetzt healthy ist oder ob er der Gesellschaft nützt oder den Dritten Weltkrieg verhindert oder was immer, das denke ich eigentlich nicht so.
Ist in der Situation eher egal, wenn ich dich richtig verstehe. Wir haben jetzt diese Angelobung erlebt mit dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Der hat offensichtlich seinen Humor, den er ja hat, trotz schwieriger Zeiten irgendwie behalten.
War das Absicht?
Das fragt man sich, ne? Also es war ohne, er hat ja so teilweise so eine gepflegte Muffigkeit, die er ausstrahlt, würde ich sagen normalerweise. Aber er hat diese Regierung mit diesem sehr umstrittenen Innenminister Kickl, mit dieser umstrittenen Tatsache Innen- und Verteidigungsministerium in einer Hand und in Hand der Freiheitlichen, hat er doch mit einem Bild optimistischer Gelassenheit verstrahlt. Ausgestrahlt, würde ich sagen. Und jetzt sind auch viele seiner Wähler und Wählerinnen enttäuscht, dass er da sozusagen auch in dieser Art das gemacht hat, die Angelobung. Er ist halt jedenfalls eine Figur, glaube ich, die dir als Inspirationsquelle für deine Arbeit nächstes Jahr wahrscheinlich schon viel helfen wird, oder?
Er hat mir im vergangenen Jahr einiges gegeben, in einem kurzen und knackigen Wahlkampf zum Bundespräsidenten habe ich ein paar Dinge zeichnen können. Ich kann ihn im Schlaf zeichnen. Ich weiß nicht, ob die Leute so enttäuscht sind. Wir haben im Wahlkampf, nämlich im Bundespräsidentenwahlkampf, darüber geredet, sehr viel, wen wir da angeloben, was wir da angeloben, wie wir da reinschauen beim Angeloben und so. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass hier viel Tinte vergeudet wurde oder so. Er hat einen durchaus pragmatischen Umgang. Er hat die angelobt, die ihm präsentiert wurden, und er hatte auch keine Möglichkeit, meines Erachtens, undemokratischen oder korrektiven Weise ein Wahlergebnis zu korrigieren. Es wäre ja lächerlich gewesen, und ich glaube, er hat seinen Einfluss auf die Regierungsbildung genommen, hinter der Tapetentür. Wir können nur vermuten, was wirklich beeinflusst werden konnte in seiner Situation. Ich glaube, er hat das gut gemacht, und er hat dann die Leute angelobt, die er wahrscheinlich nicht gewählt hat, aber das ist seine Aufgabe. Er hat das dann in einer etwas zerstreuten Professor-Attitüde gemacht, und ich denke, das ist doch was, womit ein Karikaturist was anfangen kann.
Weil du ja gemeint hattest, du hast ja auch schon im letzten Jahr während dieses knappen Wahlkampfes zur Bundespräsidentschaft viel mit ihm zu tun gehabt, also ihn viel gezeichnet und über ihn geschrieben. Was macht denn die Persönlichkeit von Alexander Van der Bellen für dich aus in deiner Arbeit?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, die Persönlichkeit genügt mir ja nicht. Das Äußere genügt nicht, die Persönlichkeit ist so, wie er ist. Das sind wir jetzt wieder bei den angebotenen Ministern. Ja, der oder die ist jetzt Minister. Das ist noch kein Stoff für eine Karikatur. Stoff für Karikatur dann, wenn es politisch wird. Und das haben wir hier jetzt gesehen. Das haben wir, da gibt es Stoff bei der Angelobung. Ja. Wird er das machen? Und da ist er wieder vorgekommen bei mir in der Zeichnung. Ja. Und ich zeichne natürlich gerne, weil er natürlich ein Charakterkopf ist. Rein äußerlich schon, und eben auch in seiner doch etwas unorthodoxen Weise, die er immer war. Er war immer ein Politiker, der ein bisschen anders ist als die anderen, und das hat er auch in die Hofburg getragen, und darum sind die Angelobungen jetzt ein bisschen anders.
Als du meintest, 2000?
Ja. Gut, ich meine, diese Geschichten, dass wir alle bei der Angelobung so genau hinschauen, weil Kleestil irgendwann einmal ein zwieders Gesicht
sehr finster geschaut hat.
Bei einer Angelobung, das wird jetzt wahrscheinlich nächsten 2000 Jahre jede Miene und jedes Minenspiel beim Bundespräsidenten bei der Angelobung beobachtet werden. Ich glaube, das ist übertrieben, aber für einen Karikaturisten ist das bitte schon okay. Und ich habe auch vorher schon einen zerstreuten Van der Bellen bei der Angelobung gezeigt, vor 14 Tagen, bevor sie wirklich war.
Humor ist ja etwas, eben gerade bei Alexander Van der Bellen, wo man sagen muss, also der hat das ja, das kann man mal unbestritten sagen. Er ist aber sonst, finde ich, im politischen Betrieb relativ selten geworden, zumindest von dem, was wir sehen von Politikern und Politikerinnen. Also wenn uns nächstes Jahr Michael Häupl als Wiener Bürgermeister verlustig geht, wird es ja ganz bitter, was Humor betrifft. Welcher Politiker oder welche Politikerin fällt dir denn in Sachen Selbstironie überhaupt noch auf?
Ach, es gibt natürlich Typen,
jetzt musst du Humornoten vergeben.
Ja, genau. Nein, nein.
Schwierig, nein, so meine ich es nicht, aber.
Ich bin ja schon froh, wenn sie keine Witzfiguren sind, wenn ich an Amerika denke und so, ja, wo man als Satiriker nicht mehr weiß, auf welcher Seite stehen wir jetzt eigentlich? Mir ist die Aufteilung, die Arbeitsteiligkeit dort drüben, der seriöse, vernunftgesteuerte, rationelle Politiker, der die Entscheidungen noch aus Vernunftgründen trifft und so weiter und an das Land denkt, auf der einen Seite, und der Witzbold und Satiriker auf der anderen Seite, das ist die Arbeitsteiligkeit, die ich gerne beibehalten würde, und das würde es nicht umdrehen. Im Buch habe ich geschrieben, du willst ja auch nicht vom Klinikclown operiert werden und dass dir der Primar noch einen Witz erzählt.
Gut, das stimmt allerdings. Wenn wir uns eben anschauen, weil du eben meintest, bei der Präsentation deines Buches, also eine Präsentation hast du gemacht vor, ich glaube, 250 Kurierlesern, also jetzt zur Zeit der Regierungsverhandlungen. Da war Helmut Brandstätter im Gespräch mit Sebastian Kurz und dir, und ihr habt euch über das Buch Du und Sebastian Kurz.
Der damalige Außenminister Sebastian Kurz war mein Gesprächspartner.
So rum.
Brandstätter hat das moderiert, freundlicherweise. Gut. Nein, ist auf eine Initiative von Kurier und Brandstätter zurückgegangen.
Genau, und die der hat euch das moderiert, die Veranstaltung.
Präsentation machen. Ich habe eigentlich, muss ich zugeben, nicht daran geglaubt. Es war mitten
in den Regierungsverhandlungen.
Ne? Immer noch, das wird. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, warum Sebastian Kurz das macht, und bin natürlich da ein bisschen drauf gekommen, dass das vielleicht eine gute Idee ist, wenn man so besetzt ist wie er, ja, Außenminister war und ja, gilt als einer, der sehr kontrolliert ist. Er wird jetzt Kanzler, er muss auch sich in andere Richtungen öffnen, muss andere Seiten zeigen. Vielleicht ist es nicht ganz unklug von ihm, wenn er sagt, na, schauen wir mal, dass wir in Richtung Kunst, Kultur und Satire gehen und zeigen wir da auch Seiten. Und das fand ich eine gute Idee und habe mich gefreut auf dieses Gespräch, und es war dann auch so ganz okay, ja.
Und weil du meintest, andere Seiten zeigen, hat er das geschafft, deiner Meinung nach, auch fürs Publikum ein bisschen was anderes
schon
zu zeigen?
Ich glaube schon. Wenn man selber auf der Bühne sitzt, ist es schwer, das zu beurteilen. Aber so, was ich ein bisschen an Feedback gemerkt habe, war das schon irgendwie so, dass man sagt, okay, so kennen wir ihn nicht unbedingt. Ja.
Hat Sebastian Kurz Humor, wenn wir von humorvollen Politikern sprechen? Und ja, welche Art von Humor konntest
schwer
du erkennen?
Zu beurteilen. Ja, konnte ich schon. Also er ist ein aufmerksamer Mensch, einer, der genau zuhört und kann dann auch eine gewisse Schlagfertigkeit entwickeln. Ich glaube, das haben wir auch bei den Fernsehdebatten und so gesehen. Mhm. Er ist schon gewitzt in dieser Weise, und da glaube ich auch, dass er ist sehr kontrolliert, glaube ich. Er überlegt sich zweimal, was er zeigt, aber ich bin sicher, dass er Humor hat eigentlich, ja.
Weil du hast das eben jetzt schon zweimal angesprochen, dieses Bild eines kontrollierten Menschen, ja, eines höflichen, kontrollierten, kleinen Botschaften, wenn er was sagt, das sozusagen macht den Sebastian Kurz aus. Man kann sich irgendwie jetzt schwer vorstellen, wie er in einem privaten Umfeld vielleicht witzig ist, selbstironisch ist oder andere ironisiert. Man stellt sich das irgendwie schwer vor.
Ja,
ne?
Ja, ein bisschen schwer vorstellen, glaube ich. Aber das ist auch sehr, sehr intim. Weiß ich nicht, da muss man seine Freunde fragen. Aber sozusagen das, was dieser öffentliche Humor ist,
Kontext deiner Buchpräsentation
finde ich schon, dass er hat. Werden wir sehen, ob er ihn behält als Kanzler oder den Humor verliert mit dem Blauen.
Er wird ihn brauchen. Du meinst, den kann er auf jeden Fall brauchen. Hat denn Heinz-Christian Strache, den du ja auch schon sehr lange zeichnest, der neue Vizekanzler, hat der Humor?
Den kenne ich nicht persönlich, habe ihn nicht getroffen. Okay. Jetzt sehe ich ihn, jetzt schaue ich ihn genauer an. Ich finde, er hat ja ein bisschen einen Imagewandel durchgemacht. Und zwar, glaube ich, also ganz sicher im Wahlkampf, ja, das hat er auch selber gesagt, und ich glaube, das war geplant. war aber auffällig. Er hat sich eher vom oppositionsrechten Rabauken hin zu einem eher staatsmännischen Image, ja, hingearbeitet und, glaube ich, auch einigermaßen überzeugt darin. Und jetzt beobachte ich ihn, er ist eigentlich überhaupt gut aufgelegt momentan und
ist ja an einem großen Ziel wahrscheinlich für die Freiheitlichen und für sich angekommen. Aber weil du meintest, dieser Imagewandel, das ist ja etwas, was die FPÖ natürlich auch, wo sie schon Jahre hinarbeitet, wo auch Heinz-Christian Strache Jahre hingearbeitet hat, in eine Regierung kommen zu können. Das ist ja natürlich ein lang gehegter Plan. Und es ist ja auch so, dass die, weil du meintest, Image, es ist ja immer die Frage auch, wie ist das ein Image oder ist dahinter dann sozusagen ein wirklicher Wechsel der Persönlichkeit, was mir aufgefallen ist im Wahlkampf, dir wahrscheinlich auch, waren die Videos, die Strache gemacht hat, die eigentlich ziemlich witzig waren und selbstironisch für einen Politiker und eben nicht so aggressiv im Ton wie in der Vergangenheit.
Genau, das war festzustellen. Es ist natürlich schwer festzustellen, was ist Image
und wie ist die Persönlichkeit.
Ich glaube auch, die Berater sind gescheit genug, dass man ein Image nicht gegen die Persönlichkeit machen kann. Ja. Das würde unglaubwürdig sein, würde nicht funktionieren. Es gibt Beispiele, ich glaube Präsidentschaftswahlkampf, Hofer hat man gesehen, da wurde was probiert, was dann auf die Figur nicht so gut gepasst hat. Bei Strache funktioniert das jetzt. Mir kommt fast vor, dass jetzt der Strache ein bisschen eher in seinem Element ist als vorher, aber wird man sehen. Ja. Ist natürlich für einen Karikaturisten eine Sache. Ja. Ich habe es kommentiert und für mich ist es wichtig, einfach zu schauen, wie will er sich positionieren oder wie kommt er rüber. Ja.
Also auch diese Veränderungen in einer Persönlichkeit, mit denen
absolut
arbeitest du ja auch und musst auf die eingehen. Weil du ja vorhin auch sagtest, es geht ja in deiner Arbeit oder generell natürlich auch in einer guten Karikatur nicht darum primär, wie jemand ausschaut, was er für eine Nase und für Ohren oder was immer
das
hat.
Das würde nicht
das ja banal,
für ein Jahr sein. Ja.
Das wäre ja banal. Sondern es geht eben um Persönlichkeit und Veränderungen von Persönlichkeit. Wie beobachtest du denn jetzt dann, also bei Heinz-Christian Strache hast du es jetzt schon beschrieben, auch deine Beobachtungen. Wie siehst du denn diesen Prozess einer Veränderung einer Persönlichkeit, zum Beispiel bei Sebastian Kurz, der als sehr junger Mann jetzt sozusagen in diese Spitzenpolitik gekommen ist?
Jetzt ist er noch immer jung, diese Veränderung nicht so stark. Ich habe jetzt gerade im Zuge der Kanzlerschaft jetzt, da hat man ja wieder Rückblende und so. Der hat sich nicht so stark verändert, finde ich, im Lauf der Zeit. Die Aufgabe ist jetzt ein bisschen eine andere geworden. Also, wobei ich ja sagen muss, die Aufgabenänderung vom seriösen Außenminister hin zum seriösen Bundeskanzler ist jetzt da eher Nuancen. Das ist im Grunde nicht sehr verschieden. Ja. Das brauche ich bei ihm nicht. Ich glaube, der bleibt einmal so, wie wir ihn kennen und wie wir ihn zeichnen.
Also jetzt sozusagen als Person, aber von der Rolle jetzt wieder. Mhm. Er war dann, als er als Integrationsstaatssekretär gearbeitet hat, war er doch dann in der Rolle, ich sage jetzt mal im Innenministerium, da war er Good Cop, nicht? Also der sich um Integration kümmert. Und dann gab es immer die Innenministerium, seit die Bad Cop-Geschichte. Ja. Und das hat sich ja dann doch auch in der Analyse gewandelt.
Jetzt, wo du sagst, ja, das ist schon länger
das
her.
Ist zumindest,
ja. Ich habe jetzt zu wenig weit zurückgedacht.
Also aber in nicht. Diesen Jahren, inwiefern hat sich diese Veränderung quasi von dieser Rolle des Integrationsstaatssekretärs zum eben Nachwuchshoffnung, aber dann immer klarer werdenden Profil
in Wahrheit war er am Anfang immer Staatssekretär, nicht so im Fokus meiner Arbeit. Da war er der junge Bursch, der jetzt in die Regierung gekommen ist. Das ist ja schon ein Thema für Karikatur, ist auch jetzt wieder, wenn man schaut, jüngster sowieso und jüngster Kanzler und jüngster Staatssekretär, jüngster Papst wahrscheinlich demnächst. Das war's dann schon, ja. Und dann erst, glaube ich, eher später, wie er Außenminister geworden ist und wie auch diese doch klarere Linie gegenüber in der Ausländerpolitik gefahren ist, hat er natürlich auch einen Stempel gekriegt und den habe ich natürlich aufgegriffen und weiterverwendet.
Weil du meintest, auch diese frühen Zeiten von ihm, als er in die Regierung kam als Staatssekretär, da war ja das Hauptthema bei sehr vielen Kommentatoren die Jugend,
ja,
also die ihm anfangs sehr vorgeworfen wurde, dann wurde es sozusagen wieder als sehr positiv bewertet. Also soweit ich mich erinnern kann, bist du da nicht so reingekippt auf dieses.
Ich habe ein paar Zeichnungen gemacht am Anfang.
Am Anfang, aber nicht klar. So wie andere, die ja sehr lange auf dem geblieben sind, ne, mit der Jugend.
Ich halte es inhaltlich halt für blöd, jemandem das Alter oder die Jugend vorzuwerfen. Aber es ist erstaunlich, man greift es auf. Ja. Das ist, wie gesagt, eine Äußerlichkeit, ein Einstieg. Und ich gebe es zu, natürlich, wenn man jetzt einen politischen Inhalt, irgendeine Entscheidung umsetzt, dann sitzt man mit einem der Jugendlichen, ist ganz gerne mal auf den Dreiradler und das darf man dann auch nicht zu streng sehen.
Okay, also solche Sachen hast du dann auch
natürlich
gemacht.
Natürlich, wir dürfen den flachen Witz auch nicht ganz auslassen.
Zwischen ein kleiner flacher Witz, zwischen dem Durchdachten, ich verstehe. Der Sebastian Kurz, sozusagen in seinem Wandel, ein Politiker, der jetzt noch nicht so lange im Geschäft ist, Christian Kern, den man natürlich aber von Anfang an auch stark beobachtet hat, natürlich als Quereinsteiger, als SPÖ-Chef und Kanzler bisher, also bis jetzt quasi, bis vor kurzem. Der Christian Kern, wie hat sich der in deiner Beobachtung verändert in dieser nicht allzu langen Zeit? Hast du einen Unterschied auch bemerkt? Es gab ja dann dieses sogenannte Prinzessinnen-Dossier, das teilweise breitgetreten wurde, wo ein SPÖ-naher Berater irgendwelche Prinzessinnen-Bilder vom Christian Kern entworfen hat. Hast du ihn im Zuge dessen, hast du ihn davor anders erlebt dann in seiner Person als nach diesen Geschichten?
Nein, er ist aufgetreten als der neue Chef, als der Manager, der von der Eisenbahn kommt. Und dann war natürlich das sein Auftreten in der Karikatur durchaus desaströs. Also es ist von einem Karikatur übertreibt, verstärkt alles. Der leichte Fehlstart war bei mir gleich einmal eine mittlere Katastrophe und da ist er nicht rausgekommen bis zum Wahlabend. Ja. Das ist aber jetzt nicht die Bösartigkeit des Karikaturisten und Satirikers, sondern das ist einfach der Blick auf die Sache. Es war ein schrittweiser Absturz, ja. Finde ich. Und in der Wählergunst ist es nicht so schlimm gewesen. Die grünen Wähler haben ihn dann noch ein bisschen gerettet, aber er hat den Kanzler verloren, das ist desaströs. Ja. Und der Karikaturist, der alles übertreibt, hat natürlich den Wagen, bevor er an die Wand gefahren ist, schon an die Wand gezeichnet. Ja.
Das heißt, du wirst jetzt auch in dieser neuen Rolle als Oppositionschef, wirst du auch wieder neue Aspekte natürlich bei ihm versuchen herauszuarbeiten oder die werden sich wahrscheinlich ergeben.
Ich werde beobachten, schauen, was kommt. Ja, bis jetzt ist da noch nicht viel da, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird natürlich auch überdeckt von den Ereignissen, die jetzt einfach im Vordergrund stehen. Ich glaube auch, dass man als Oppositionspolitiker Zeit hat und bei der Regierungsbildung ja nicht gleich alles kritisieren soll, weil es gibt noch nichts, was greifbar ist. Gut, man kann jetzt einmal das Regierungsprogramm sich anschauen und sagen, es ist eine große Katastrophe von vorn bis hinten. Macht er eh, ja.
Ja, das passiert
ohnehin. Aber die richtige Oppositionsrolle sehe ich da noch nicht, aber schauen wir.
Das heißt also, wahrscheinlich auch von den Personen, die wir jetzt haben im Parlament, von den Parteichefs, jetzt haben wir nur mehr Chefs, nachdem wir keine Parteichefin mehr haben, ist eigentlich der Matthias Strolz wahrscheinlich der am konstantesten so ist, wie er ist, nehme ich an, auch in deiner Arbeit,
Wir haben wirklich eine Oppositionskrise jetzt, wo ich dir zuhöre. Ich meine, da ist der Matthias Strolz der Einzige, der herausstrahlt. Bildspartei halte ich für, also das war nicht einmal ein Fehlstart, man ist zum Start nicht hingekommen und die Roten sind noch im Suchen. Ist auch nicht leicht, ich meine, du bist ja jahrzehntelang mit den Persönlichkeiten, die du hast, in Regierungsverantwortung, man kann nicht so leicht umschalten. Man sieht ja das Gegenteil auch, ich finde, man sieht auch bei den Freiheitlichen jetzt schon, dass das Umschalten von der Oppositionspartei zur Regierung noch nicht alle restlos verstanden haben.
Dass das nicht so schnell geht offensichtlich, ja nach beiden Seiten wahrscheinlich.
Ich finde, wenn wir diese Woche den Gudenus hören und so und er diese Forderungen an wen stellt,
also an diese Lager Minister, für Asylwerber außerhalb Wiens, sprichst du an.
Das ist ein Auftreten gegen einen Minister der anderen Fraktion, finde ich, ja.
Wobei man sagen muss, es ist natürlich, sozusagen diese Aussagen sind ja teilweise durchaus durchs Regierungsprogramm gedeckt, denn diese Überlegung...
Dann sollen es die Regierungspolitiker
Die Frage ist eben, ob es der zukünftige Clubobmann Clubobmann sagt, aber es ist jetzt sozusagen nicht total widersprüchlich natürlich zu dem, was da drinnen steht, zum Thema Massen, also sozusagen große Unterbringung in großen Einheiten gegen Individuelle, ist das natürlich, steht auch so festgeschrieben.
Das muss der Kickl jetzt sagen und nicht.
Genau, und du meinst jetzt weniger der Herr Gutenus. Mhm. Wie ist denn das mit dem Witzzwang, dem man ausgesetzt ist, teilweise, wenn man so wie du in diesem Job arbeitet? Also bei dir gibt es ja auch die Erwartungshaltung, nehme ich oft an, dass du immer witzig sein musst. Ich kenne dich jetzt als jemand, mit dem man gut diskutieren kann, der auch sehr nachdenklich ist, natürlich auch witzig ist, aber eben nicht immer witzig ist. Und ich habe dich vor nicht allzu langer Zeit in Willkommen Österreich gesehen, bei Stermann und Grissemann. Und da hatte ich auch ein bisschen den Eindruck, da gibt es diesen Wunsch ganz stark an dich, dass du jetzt da eine Wuchtel nach der anderen raushaust. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder?
Wenn man dann immer dem folge ich auch nicht.
Also, ja, bist du auch nicht gefolgt,
ne? Ich will mich dann nicht verstellen. Ich versuche natürlich in meinem Kastel auf der Zeitungsseite schon unterhaltsam sein zu können. Es muss nicht immer eine Wuchtel sein. Ja. Es ist auch eine treffende, manchmal auch nur eine illustrierende, erklärende oder die Dinge auf den Punkt bringende Zeichnung, wo jetzt da eigentlich kein Schmäh in dem Sinne drinnen ist, kann sehr gut sein und man hat da mehr Repertoire, als sozusagen Witze zu machen. Ich bin nicht der Villacher Fasching des Kurier.
Ja, das ist wahrscheinlich dann, wenn man sich denkt, jetzt kommt der Bammelsberger, der unterhält uns jetzt, machen Witz. Gut, du hast dann gezeichnet in der Sendung zum Beispiel, nicht? Und hast es auf
ich
deine
auch zeichnen
Art.
Lassen.
Du hast zeichnen lassen, die beiden Kollegen, und hast ihnen dann selber gezeigt, wie es geht. So kann man natürlich damit umgehen. Du hattest nach der Angelobung eine Skizze gemacht über die neuen Gesichter, die es da gibt, quasi Antrittsbesuch beim Karikaturisten, ich krieg's heute nicht raus mit meiner Stimme.
Mit zwei R wird es meistens geschrieben, in bösen Leserbriefen.
Ob in den besonders wilden wahrscheinlich. Ja. Ne? Und du hast da auch gleich so freundlich gedroht, diesen Herrschaften, so ich kriege euch,
ja,
hast du geschrieben.
Es war mehr ein Appell an mich selber. Ja.
Weil, sie zu erwischen.
Das ist natürlich manchmal schwierig.
Oder,
das
denke ich mir. Also die Neuen einmal kennenzulernen, zu wissen, wie man sie einordnet. Bei wem von denen würdest du sagen, der oder die wird mir Freude bereiten nächstes Jahr? Da habe ich einiges vor mit dem oder der. Hast du da schon einen Blick?
Ich habe Hoffnungen, aber...
Das ist
aber
noch nicht entschiedene Hoffnungen.
Ich habe Hoffnungen, ich freue mich auf die Außenministerin oder so. Die ist ja doch eher ein bisschen outspoken, wie man sagt. Also da erwarte ich mir was. Aber ich weiß es nicht. Ich habe mich bei der letzten Angelobung, wie der Ruprechter gekommen ist und
mit dem Herz Jesu.
Herz Jesu gesagt, haben wir doch, der super, das wird, war aber dann nicht so
er war
so
dann
großartig.
Nicht so.
Nein, er hat dann jetzt sozusagen nicht diesen Fettnäpfchenlauf hingelegt, den ich mir erwartet habe nach dieser Angelobung.
Auf den du gehofft hast.
Den habe ich gehofft, ja. War dann nicht so, man täuscht sich. Ja. Und dann vielleicht ist da noch eine versteckte Perle, die dann öfter vorkommt. Ja. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Qualitätskriterium ist, ob man für die Karikatur passt. Grundsätzlich ist die Karikatur eher ein kritisches Instrument. Also Leute, die komisch ausschauen und viele Fehler machen, kommen leichter vor als welche, die keinen Fehler machen. Ja. Aber grundsätzlich, es ist kein Qualitätskriterium.
Wahrscheinlich freuen sich ja die meisten Leute aus der Politik sowieso, wenn sie in einer Pammesberger Zeichnung vorkommen. Na, glaube ich schon. Ich glaube, das ist so wie bei vielen Journalisten, bei Fernsehauftritten. Hauptsache, man ist dabei, egal wie.
Ich glaube schon, dass das der Fall ist, aber ob sie immer das so lustig finden, weiß ich nicht. Oder sie müssen es lustig finden, weil das kommt nicht gut,
mir fällt schon auf, dass deine Zeichnungen auch gerne geteilt werden, nämlich auch von Leuten geteilt werden, wo man denkt, dürfte schon irgendwie sein, das taugt einem, wenn man da vorkommt.
Doch, aber es ist ganz wichtig zu sagen, dass ich meine Zeichnungen nicht für die Politiker mache, nicht im Geringsten. Ja. Die sehen sie zwar auch, nicht, aber ich mache sie für die Leser. Ja. Ich habe das nicht im Hinterkopf, ob der Politiker das witzig findet oder nicht witzig findet. Das ist mir eigentlich wurscht. Mhm. Die machen ja auch die Steuererklärung, die Steuergesetze nicht, so, ob es mir passen
ob's dir, oder nicht. Ob es dich glücklich macht, wirst du nicht vorher gefragt. Jetzt sind Politiker ja nicht nur Leute in einer Rolle in der Öffentlichkeit, sondern sind auch Menschen mit Gefühlslagen. Das vergisst man manchmal vielleicht. Also,
echt?
Echt? Ups. ich vergesse es manchmal vielleicht auch zu sehr. Wie gehst du denn mit Kränkungen und Beschwerden um?
Selbstverständlich sind die Menschen und ich renne ja nicht unkontrolliert mit einer schweren Keule durch die Gegend und haue jedem eine in die Goschen, bloß weil ich schlecht aufgelegt bin. Das mache ich nicht. Ich versuche reflektiert und berechtigt auszuteilen mit feiner Klinge und manchmal auch, wenn ich es für notwendig erachte, mit einer breiteren Keule. Aber es ist sozusagen kein Selbstzweck. Ja. Es ist eine politische Beurteilung und ich versuche auch dieses ganz Persönliche rauszunehmen. Ja. Beispiel, wenn Familienmitglieder oder so betroffen sind, und ich brauche in der Zeichnung die Familienmitglieder, die Mutter vom Strache oder die Ehefrau vom Sebastian Kurz oder so.
Er ist noch nicht verheiratet, einfach, haben wir gelernt.
Sage ich jetzt einmal, in meiner Zeichnung brauche ich eine Ehefrau.
Du brauchst eine Ehefrau.
Und ich brauche eine Mama vom Strache. Dann zeichne ich nicht seine Mama, schaue ich nicht nach, wie die ausschaut, interessiert mich nicht. Ich zeichne meistens den Strache als Mama, weil sie oft schaut ja die Mama aus wie der Sohn. Und solche Tricks, ja, weil es keinen Sinn hat. Ja. Es ist unerheblich. Ja. Und genauso sind oft persönliche Fehler oder Makel oder das wer einen Stock hat und hinkt oder große Ohren hat oder kein Hühner ist und so weiter, das muss sich schon vorkommen lassen, weil es geht nicht anders. Die Leute schauen so aus. Ja? Oder beim deutschen Finanzminister, der sitzt im Rollstuhl, ich kann das nicht verändern oder so und das will ich auch gar nicht. Ja? Aber ich würde es jetzt nicht zum Thema der Karikatur machen. Ja? Das ist nicht notwendig.
Es hat wahrscheinlich jetzt die Frage, ob du das auch schon erlebt hast. Ich habe zum Beispiel auch schon erlebt, dass sich Familienmitglieder von Spitzenpolitikern in sehr angespannten Zeiten für die Politiker gemeldet haben, weil sie einen Kommentar, eine Zeile, eine Einschätzung gekränkt und berührt hat in einer Form, die einen dann auch selber oder die mich auch überrascht hat, weil so will man das ja auch nicht. Und das ist dann halt schon so, dass ich mir dann auch gerade in einem Fall einmal dachte, als so eine Reaktion kam, dass man sich da selber hinterfragen muss, wie man umgeht, wo die Grenzen sind. Und wir wollen ja.
Was hast du um Gottes Willen geschrieben?
Ich habe eigentlich nichts so Schlimmes geschrieben, aber in der Situation ist das halt bei dem Menschen so angekommen, weil es eh so angespannt war daheim. Ja. Dann empfindet man natürlich an, das würde wahrscheinlich von uns jedem auch so gehen. Und da habe ich mir dann auch überlegt, wie, also kann man mit diesen Grenzen noch sensibler umgehen? Wahrscheinlich ist es auch schwer, weil man kann halt zwischendurch mal drüber schlagen. Die Frage ist halt trotzdem, wie man kritische Bilder der Wirklichkeit verbreitet, ohne untergriffig zu werden. Denn Untergriffe und Polemiken haben wir ja eh in großen Boulevardblättern, die machen damit Quote. Überlegst du dir manchmal so im Zweifelsfall, wo ziehe ich die Grenze, dass du ein bisschen schärfer ziehst, bevor du...
Also ehrlich gesagt, es ist eine Gefühlssache. Ja? Mhm. Ja? Ich mache das so lange, ich habe oft in der ersten Skizze, ja, wenn ich zu zeichnen beginne und so, da habe ich überhaupt keine Schere im Kopf und so. Ja? Da zeichne ich drauf los. Ja? Ja, auch blöd und deppert. Ja? Und das ist nicht gleich zur Veröffentlichung gedacht. Ja. Aber dann geht es schon los. Und ja.
Also verlässt dich da so auf dein Gefühl auch drauf, für
das
diese
Das kann ich schon. Und Situation. Ich glaube, ich werde auch bestätigt, dadurch, dass es mich noch kein Familienmitglied angerufen hat.
Na gut,
ja, es gibt oft sagen wir mal, von so Fans oder so, sie haben den Hofer mit Stock gezeichnet. Sie haben wirklich zurückgeschrieben und gesagt, ja, der hat einen Stock, was soll ich machen, ja. Der eine hat Brille und der andere nicht. Ja. Ich kann das nicht verhindern. Ja. Und ist auch gar nichts dabei. Ja. Und damit war das erledigt. Ja. Das war schon alles, was mir da diesbezüglich einfällt. Ja. Ich glaube auch, ich bin nicht der Zeichner, der brutal und mit Keule durch die arbeitet. Ich glaube, ich bin doch eher bekannt dafür, dass ich mit einer feineren Klinge zusteche.
Eher Florett, nicht Dreschflegel, ne? Sagen wir so.
Ja, manchmal in der auch Regel. Das andere.
Ja, aber seltener, würde ich meinen.
Sollen die Leute beurteilen, die Leser?
gut, ich traue mich, ich liest dich auch und ich sage, ich sag,
mehr
Florett
mich.
Als Trashflegel. Ich würde überhaupt sagen, ich weiß nicht, ob das, ich hoffe, auch deiner Eigendefinition entspricht, du bist mehr, also für mich bist du mehr Künstler und Kommentator als sozusagen Karikaturist in dem Sinne. Oder ist das jetzt ein Blödsinn?
Na, lass mal. Ich rede nicht so gern, ich will dich jetzt nicht einschätzen. Aber,
okay, sehe ich halt so.
Ja, macht's eine Umfrage.
Ja, wir machen eine Umfrage, was ist der Bammesberger eigentlich? Ich frage deswegen, weil du hast ja trotzdem eine angenehme Position in unserer Branche. Also du kannst deine Arbeit, dein Ding durchziehen, quasi auf deine Art, bist im Spiel, auch in diesem politisch-medialen Spiel, aber doch in so einer Sonderrolle, ein bisschen wie so auf einem Beobachtungsposten weiter oben, während wir anderen unten aufgeregt oder weniger aufgeregt rumwuseln. Wie beobachtest du von dieser Position aus den politischen Journalismus im Land, gerade auch den letzten Wahlkampf, wo wir gesehen haben, wie schwer es doch für manche ist, diesen Grad zwischen Nähe und Distanz zur Politik zu wahren?
Naja, ich bin wirklich in dieser bisschen Sonderposition, die teilweise daran liegt, dass ich sie mehr erkämpft habe. Ja.
Die aber auch privilegiert ist.
Und die teilweise auch in dem Medium der Karikatur liegt. Es ist zwar nicht so, dass wir Narrenfreiheit haben, es ist auch nicht wahr, dass alles, was gezeichnet ist, stimmt, das Pumuckl, sondern nein, aber es liegt ein bisschen in der Natur, dass man darf ein bisschen mehr, man kann ein bisschen mehr, man kann etwas Böses eher freundlich ausdrücken, ja, und da macht eben der Ton die Musik und da hat man mehr Möglichkeiten. Und aus dieser besonderen Warte will ich jetzt Journalisten auch keine großen Ratschläge erteilen, was sie falsch und richtig gemacht haben. Aber ich sehe mich doch auch eher als journalistischen Zeichner und habe schon festgestellt, dass gerade im letzten Wahlkampf einiges wirklich schief gelaufen ist. Ja.
Was würdest du sagen, waren die Dinge, die da falsch gelaufen sind?
Ja, es war, sage ich jetzt mal, die Berichterstattung des Journalismus zu stark Teil der Politik und nicht sozusagen neben der Politik Beobachtung, zuhörend, bewerten und sonst was. Ja. Das ist gegangen einfach, dass manche zu eng verbandelt sind mit der Politik, dass das selbstverständlich Unvereinbarkeiten waren, ja. Bis im ORF und so weiter, ja, wo es nicht geht. Ja. Ich finde, da hat man teilweise die Sensibilität verloren. Und das andere ist, dass man sich einfach auf Social Media und so einfach zu weit hinauslehnt, zu viel Politik macht, ja. Zu viel sozusagen auf die Rampe begibt und dann natürlich nicht ohne weiteres wieder zurückgehen kann in den beobachtenden und berichtenden und abwägenden journalistischen Teil. Und das sind Dinge passiert, die nicht okay sind, finde ich.
Es ist, also weil du ORF ansprachst, du hast damit gemeint, die Geschichte Tarek Lettner
zum
im Sommergespräch mit dem damaligen Bundeskanzler Christian Kern.
Es wäre ganz einfach gewesen, dass man sieht, das geht nicht.
Das war eine viel diskutierte Sache, wo man ja eben auch gesagt hat, der Tarek Leitner hat es ja vorher gesagt, auch in Interviews, dass er quasi vor der Kanzlerzeit auf Urlaub war. Ich sage es nur zur Erklärung, aber das sind so Dinge, wo du findest,
hat das funktioniert,
dass
das hat nicht funktioniert,
im Ergebnis schwierig war. Ja. Diese Haltung von Journalisten, dass sie sich teilweise, und Journalistinnen, dass sie sich teilweise dann mehr wie Pressesprecher verhalten haben, als wie eben ihrem journalistischen Beruf entsprechend, der bist du ja eigentlich ganz wahrscheinlich teilweise gut aus dem Weg gegangen, weil du bist ja nicht auf den sozialen Medien so unterwegs.
Erstens das nicht und zweitens, ich habe wirklich diese Distanz. Du hast zwar zuerst gesagt, ich habe dieses Podiumsgespräch mit Sebastian Kurz gehabt und ich habe auch schon andere Politiker im Leben getroffen und es kommt sogar oft vor, dass jemand anruft bei mir und fragt, er möchte die Zeichnung haben. Trotzdem, das ist es auch schon, ja.
Aber kannst du das verstehen?
Dass ich kann es verstehen,
wenn
das
man,
Land ist
also
klein.
Also dieses Kippen,
ja, aber,
ist
aber
dir
man
das
muss
nachvollziehbar?
Dann, man muss dann halt einfach wieder sich zurücknehmen und sagen, in dieser Sache kann ich mich jetzt nicht weiter auslehnen, weil ich da einfach den kenne und mit dem bekannt bin und so. Und ich kann natürlich nicht am Nachmittag twittern, wie blöd einer ist und am Abend interviewen oder einen Bericht, eine Karikatur drüber machen und
Also du sparst dir dadurch, dass du nicht auf Twitter bist, auch sozusagen manche schwierige Situationen. Ja, ist das der Grund, warum du das nicht machst? Oder denkst du dir, ich habe das eh nicht notwendig, weil andere...
Man kann
andere,
auch twittern, man muss sich nur überlegen, was man twittert.
Aber ist das, weil du denkst, nein. Ich brauche das nicht, dieses Medium für meine Arbeit?
Ja, das ist der Grund, weil ich mich eigentlich äußere täglich
in der Zeichnung.
Und jetzt auch darüber hinaus kein Äußerungsbedürfnis mehr habe. Ja? Und außerdem auch sehe, dass ich dort am besten bin, ja, wo ich zeichnen kann. Und kann man twittern, ja.
Ja,
werden ja auch getwittert.
Werden jeden Tag getwittert.
Ja, aber da ist ja dann schon wieder von Kollegen und Kolleginnen von dir
emsig vertwittert und bekommen auch viel Zuspruch.
Ja,
das ist ja, du findest einfach, du bist zu cool. Ja?
Du musst
das nicht machen.
Werden, nicht
es muss dir gemacht werden. Du machst das gar nicht. Das ist natürlich, so weit möchte man kommen, dass man da gar nicht selber machen muss, sondern Menschen hat, die das für einen erleben.
Julia, musst du zeichnen.
Ja, also ich glaube, das wird nichts mehr bei mir, weil du bist da ein großes Vorbild. Du hattest vorhin zwar gemeint, du bist jetzt da nicht der Obermoralist, natürlich gerade auch, möchtest nicht diese Rolle.
Und dann war ich's, gell?
Und dann warst du es ein bisschen. Grundsätzlich diese Frage, die wir jetzt auch im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren politisch in Österreich stark haben werden, wie können wir als professionelle Beobachter, egal ob wir eben in deiner Form Journalismus machen oder Kommentare schreiben oder Geschichten schreiben, wie können wir weiter eine kritische Distanz wahren, wie können wir eine Haltung bewahren, ohne uns irgendwie zu verlieren in diesen auch emotionalen Nähe- und Distanzgeschichten?
Ich glaube, wir brauchen das Rad nicht neu erfinden. Wir brauchen uns nur rückbesinnen oder stark besinnen auf die journalistischen Tugenden, die wirklich im ersten Kapitel Journalismus drinnen stehen. Und da steht drinnen, du sollst Distanz wahren.
Jetzt kommt fast das Bibelmäßige. Ja, ich bin begeistert.
Genau, die 10 Gebote. Dann du sollst die andere Seite auch hören. Dann du sollst das recherchieren und dann noch einmal überprüfen und so weiter. Das genügt, glaube ich. Ehrlich. Ich glaube, das genügt.
Und dass man sich am Abend oder in der Früh, je nachdem, und am Abend und in der Früh in den Spiegel schauen kann und das Gefühl hat, das, was ich mache, ist
genau. Und sonst auch
in Ordnung.
Genau.
Und ich muss jetzt nicht den Job wechseln, weil ich mich irgendwo hinwerfe.
Genau.
Auf eine Seite.
Ich glaube, das ist es im Großen und Ganzen. Dadurch, dass es neue Medien gibt, soziale, asoziale, das ändert nichts an diesen eisernen Grundsätzen. Ja. Du sollst nur alle gleich karikieren.
Das erste Gebot des Michael Pamesberger. Zum Schluss noch, denkst du dir manchmal, gerade auch wenn du die Branche betrachtest und auch deine eigene Arbeit betrachtest, als Rechtsanwalt würde ich jetzt vielleicht mit irgendwelchen fragwürdigen, geschmacksfreien Anzügen im Buwok-Prozess stehen und da sozusagen im Fokus der Medienöffentlichkeit auf eine andere Art stehen? Das wäre auch was für mich gewesen, das wäre doch auch cool gewesen.
Ich habe keine Ahnung. Das ist sehr lange her, das mit der Rechtsanwaltschaft. Ich habe das damals gerne gemacht. Das war jetzt nicht so, dass ich davon gelaufen bin. Das ist ein wichtiger und toller Job und so. Ich habe halt dann mich entscheiden müssen und den noch schöneren Beruf ergriffen und bin natürlich froh. Das mit dem Rechtsanwalt ist außerdem so lange her, dass ich wahrscheinlich die Gesetze gar nicht mehr die gleichen sind, die meisten. Ich habe kein Parallelleben als Rechtsanwalt, eine Karriere, eine Fantasiekarriere.
Eine Zweitfantasie.
Ja, genau. Aber so anders ist es nicht. Ja. Buwok-Prozess muss ich jetzt auch begleiten.
Insofern von der anderen Seite auch dabei. Vielen Dank, lieber Michael, für das Gespräch.
Gern. Danke. Danke für die Einladung.
Das war's wieder mit Ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Twitter, abonniert Ganz offen gesagt auf Soundcloud oder iTunes und bewertet uns dort. Hoffentlich positiv. Schreibt uns doch bitte, wem ihr gerne zuhören würdet, wenn er oder sie über Politik redet. Bis zur nächsten Folge von Ganz offen gesagt.